Hallo und herzlich willkommen. Ein weiteres Mal sitze ich hier mit dem lieben Jonas, sehr spontan in altbekannter Stätte. Ich weiß gar nicht, Jonas, noch spontaner wäre eigentlich, dass wir einfach im Gehen diesen Podcast aufnehmen wollen.
Das stimmt. Ich glaube, die erste Anfrage heute, ob wir das tatsächlich heute aufnehmen oder nicht, geschah 60 Sekunden nach Unterrichtsbeginn auf dem Weg zur Klasse, die sich natürlich auch darüber beschwert hat, dass ich zu spät gekommen bin, wie sie es gehört. Aber ja, genau, ich habe es vor 2 Stunden noch nicht möglich gehalten, dass wir hier uns versammelt haben, um diesen Podcast zu frönen.
Aber in Betriebstemperatur und bester Laune sitzen wir jetzt hier, stelle ich auf jeden Fall so fest.
Ja, mal und sehen.
was wir heute für euch vorhaben, ist etwas Epochales. Wir machen eine Folge 0, haben wir miteinander besprochen. Denn in der Zeit, in der wir das jetzt hier aufnehmen, ist unsere erste Staffel schon abgestaffelt. Und,
Fachwort, ja, so ist das ja beim Podcast-Staffeln, genau, dass man sie abstaffelt.
Genau, und wir haben die ganze Zeit öfter auch einen Punkt gehabt, wo ich mich immer als Anwalt der Einsteiger gefühlt habe. Und wir haben demnächst eine Situation, wo wir mit ganz vielen Einsteigern arbeiten wollen, mit Einsteigerinnen und Einsteigern. Wir haben demnächst einen Kurs vor, wo wir mit 90 Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern zusammen Dungeons & Dragons spielen wollen.
Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu.
Ja.
Das ist in der Tat ein epochales Unterfangen.
Man könnte noch ergänzen, Klammer auf, Schrägstrich, Kursiv, Panik, Schrägstrich, Klammer zu.
Blanke Ausrufezeichen.
Ja. Genau.
Ja.
Also das wird großartig, werden wir vielleicht auch nochmal in der Folge behandeln. Und wir haben uns heute überlegt, dass wir allein schon für diese Zielgruppe mal eine Folge machen sollten, wo wir super spontan,
ja,
super, super spontan an das Thema Einstieg in Dungeons & Dragons gehen. Und dazu gibt es jetzt so ein paar Disclaimer von mir. Diese Folge ist spontan, das heißt, wir sind ein bisschen vorbereitet in dem, was wir so können und was wir euch so erzählen, aber es gibt kein großartiges Skript. Es ist eine Folge, die einfach so aufgreift, wie die Grundregeln von Dungeons & Dragons genutzt werden können, um quasi bei Null zu starten.
Vielleicht sogar auch Grundphilosophien als solche, ne? Also ja. Müssen ja nicht alle Leute mit allen Regeln schon vertraut sein, sondern halt auch, was ist eigentlich so Sinn und Swag des Spiels? Warum macht man das Ganze? Aber jetzt bin ich natürlich wieder direkt in die Parade gefahren. Es tut mir leid.
Nö, macht nichts. Also ihr seht, so ein bisschen die Meta-Diskussion wird es trotzdem geben. Ich will das nur mal so problematisieren. Ein großes Problem von Dungeons & Dragons und ähnlichen Systemen ist halt, dass die Voraussetzung ist, dass du dich mit dem Regelwerk befasst. Wenn du jetzt einen Dungeon Master hast, der sich gut auskennt, dann kann das natürlich abgefedert werden, ja, dass du erstmal als Spieler dabei bist. Aber selbst da kommt man nicht umhin, sich mit den Regeln auseinanderzusetzen.
Richtig.
Und sicherlich gibt es auch Tutorial-Werke, die einen da so ein bisschen einführen. Aber es führt am Ende immer wieder dahin, dass man sich mit einem sehr umfangreichen Regelwerk auseinandersetzt. Und jetzt, ja, das war so die harte Wahrheit. Jetzt das Positive dazu. Es ist ein wesentlicher Teil dieses Hobbys, der ja eigentlich auch Spaß macht. Man schaut sich die Regeln an, die es in einer Welt gibt und manchmal einigt man sich in der Gruppe auch auf eigene Regeln, die man dann anpasst oder so. Dieses Universum, das ihr betretet, das hat Regeln. Ja, und was wir aber jetzt heute machen wollen, ist, dass wir euch das so ein bisschen abnehmen und wirklich die Grundlagen des Spiels für Einsteiger mal betrachten. Dabei, jetzt eben Disclaimer, kann es zu Fehlern kommen und wird es zu Fehlern kommen.
Was? Ich dachte, das hier ist das absolute Fachpersonal.
Naja, sprechen wir über Versionssprünge zum Beispiel.
Oh Gott, ja, da bin ich schon raus.
Ich habe hier vor mir das Spielerhandbuch der neuesten Version von Dungeons & Dragons, das natürlich in vielen Zügen schon wieder anders ist als die letzte Version.
Ja, das ist richtig. Und auch das, was wir an jedem angedachten Spieltag tun werden, ist ebenfalls die vom Ordische, also meine runtergebrochene Version von diesem Spielsystem, um es überhaupt zu ermöglichen, dass frische, blutige Einsteiger, kriegt doch mal eine andere Bedeutung, wenn man diesen Ausdruck nutzt im D&D-Bereich.
Vorsicht, liebe Eltern.
In der Lage sind, hier mitzuspielen. Vielleicht nochmal der Disclaimer des Disclaimers von meiner Seite. Also ja, dieser Podcast, den ihr gerade hört, der existiert, ist allerdings noch nicht hochgeladen als solches. Diese Folge ist spezifisch an die Leute gerichtet, mit denen wir an jedem Wochenende tatsächlich die paar Stunden Zeit miteinander verbringen werden. Hoffentlich gibt es hier aber auch so ein paar extra Hints oder extra Ideen, die vielleicht auch anderen Leuten, die überlegen, selbstständig ein Spiel auf die Beine zu spielen, bei diesem ersten Schritt weiterhelfen könnten.
Genau.
So, das ist so ein bisschen das Konzept dahinter.
Genau. Lass uns das auch einfach mal machen, weil auch nicht, dass wir beide Quatschkörbe sind, aber ich befürchte das ja manchmal bei mir auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon wieder hier die 5 Minuten Lehrereinleitung gemacht. Wirklich runtergebrochen auf die Grundlagen des Spiels, legen wir los. Einen Satz will ich noch sagen. Die Notwendigkeit dieser Geschichte ist mir persönlich bewusst geworden, als ich eine ganz alte, nämlich die erste Version von Dungeons & Dragons, mir mal angeschaut habe, die tatsächlich im Spielerhandbuch mit einem Art Tutorial daherkommt und auch viel bodenständiger ist als das, was wir heute Dungeons & Dragons nennen. Es ist tatsächlich ja auch ein System, das sich entwickelt hat. Aber wollen wir nicht lange philosophieren, ich will damit nur sagen, es gibt so ein paar harte Basics und mit denen wollen wir heute loslegen, dass du ganz entspannt in dieses Spiel starten kannst als Spieler oder sogar als Spielleiter. Mhm. So, und nun geht das los. Grundlagen des Spiels. Womit wollen wir anfangen?
Ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen und ich würde halt einmal betonen, dass dieses Spiel an sich halt auch nicht ein Spiel ist. Ne? Also, auch wenn wir jetzt von Dungeons & Dragons als Paradebeispiel als solches sprechen möchten, ist selbst dieses Spiel in sich nicht ein konkretes Spiel, was es nur so in dieser Art gibt. So, die Leute, die für sich entscheiden, ein Spiel spielen zu wollen, was sehr Combat, also Kampf, betont ist, wo das eine große Rolle spielt, die können das gerne machen. Es gibt aber auch die explorative Komponente, so das Erforschen von fiktionalen Gegenden oder die Rollenspielkomponente. Und je nachdem, was für dich interessanter ist, du, der diesen Podcast hier gerade hört, dieses Spiel kannst du so auslegen, zusammen mit deiner Gruppe, wie du es für richtig hältst. Das heißt, wenn wir über eine Version oder das Spiel Dungeons & Dragons reden, reden wir über eine kompromittierte Idealvorstellung dieses Spiels. Mhm. Aber es muss nicht zwangsläufig dein Spiel sein, wie auch das Spiel in sich selbst sich ja über die Jahrzehnte hinweg gewandelt hat. So in den ersten paar Jahren, die erste, zweite Edition, war das eher so ein, ich nenne es jetzt mal Dungeon Crawler. So, man hatte vorgefertigte Battlemaps, da steckt man seine Helden rein, man kämpft gegen Monster, Ende der Fahnenstange. Und mittlerweile hat dieses Spiel schon einen sehr, ich nenne es jetzt mal, cineastischen Aspekt. Wenn man so möchte, wo man schon fast die Möglichkeit hat, das Spiel als eine Art Filmserie nachzuspielen mit vielen, vielen weiteren Bereichen. Das heißt, wenn irgendein Aspekt dieses Spiels, irgendein Grundgedanke, ein eventuell zu einschüchternd vorkommt, sei gewahr und sei gewiss, du musst dieses Spiel nicht auf diesem Level spielen. So, wir brechen gleich nochmal die Regeln der Regeln komplett runter, gar kein Thema. Aber wenn man beispielsweise auf irgendeiner Convention oder in irgendeinem Internetbereich jetzt Leute sieht, die da auf einmal total in eine Rolle reinschlüpfen und wahnsinnig toll am Schauspielern sind und eine riesige Lore für ihren Charakter erschaffen haben, das ist möglich, das ist cool, ich persönlich liebe es, aber es muss nicht so sein und es muss nicht dein Spiel sein. Das ist die allererste Hürde, der allererste Zahn, den ich Leute ziehen muss. Und der zweite Zahn, den ich ebenfalls schnell nach hinten dran ziehen möchte, ist, als ich Dungeon Master war, habe ich schon mal in einer Podcast-Folge, die es schon gibt, erzählt, aber ich betone es hier noch einmal, habe ich meinen, ich glaube, 25. Geburtstag genutzt, um Leute dazu zu zwingen, mit mir Dungeons & Dragons zu spielen. Ich war natürlich der Dungeon Master, weil du kannst nicht das von anderen Leuten fordern, wenn du gerne Dungeons & Dragons spielen möchtest. Und ich habe die Leute mir geschnappt und wir haben dieses Spiel gespielt und es war fürchterlich. Es war albtraumhaft. Es war der stressigste Tag meines Lebens bis dahin. Keiner wusste, was wir hier tatsächlich machen. Aber das Coole ist, wir waren alle zusammen schrecklich und albtraumhaft und wir hatten trotzdem eine verdammt gute Zeit. Und wir sind am Ende nach Hause gegangen, haben gesagt, können wir das bitte nochmal wieder machen. Das heißt, dieses Greifen nach Perfektion oder alle Regeln verstanden haben müssen, ist nicht Grundvoraussetzung für Spaß. Aber Spaß, und das erzeugt man ja im Zweifelsfall mit den Leuten am Tisch, ist die Grundvoraussetzung für ein Spiel, was es lohnt, gespielt zu werden. Und das ist der zweite Zahn. So, jetzt sind meine Schneidezähne weg. Und jetzt können wir, glaube ich, ans Eingemachte gehen. So.
Ich will dazu einen Satz sagen. Du hast in deiner Herleitung gerade quasi die Regel 0, die Grundregel von Dungeons & Dragons definiert. Mm, mm. Das Wichtigste ist Spaß. Ja. Alle Regeln, die jetzt kommen, helfen euch. Genau, die sind optional. Alle Regeln, die jetzt kommen, die helfen euch, Spaß zu haben. Wenn ihr irgendeine Regel nicht beachtet oder ändern wollt, dann ist das so.
Ja. Ja, es gibt
Hauptsache, ihr habt Spaß.
Es gibt nicht die sommersche Spielpolizei, die vorbeikommt und sagt, nein, das gehört jetzt aber anders gespielt.
Ja, alle nach Hause.
Nach preußischem Motiv. Nein, machen wir nicht. Euer Spiel ist das richtige Spiel. Und wenn sich das für die Leute richtig anfühlt, dann gibt es keine Kraft auf diesem Planeten, welche euch sagen kann, ob das eine gute oder schlechte Entscheidung ist, was ihr macht. Nur ihr könnt es.
Ja, gut. Also, Regel Nummer 0 ist damit schon mal festgelegt und jetzt können wir uns den Grundlagen widmen. Ich habe eben schon mit dem Wort Würfel gedroppt, was den Würfel gedroppt, das ein wichtiges Element.
Warte. Danke.
Ein wichtiges Element in diesem Spiel. Wir haben ja in unseren anderen Podcasts auch schon so ein bisschen mehr auf der Metaebene darüber gesprochen. Da müssen wir jetzt vielleicht auch nicht darauf eingehen. Aber das Ganze, dass das Ganze ein Pen-and-Paper-Spiel ist, das heißt mit Stift und Papier gespielt wird und großteilig in eurer Fantasie stattfindet, das sollte euch wahrscheinlich bekannt sein. Und auch, was ihr für Einstiegsinhalte braucht oder nicht braucht, sollte euch auch bekannt sein. Haben wir in anderen Podcasts schon geschrieben. Also man kann ein Starter-Set benutzen, man kann im Internet suchen, muss man aber nicht. Man kann jetzt auch einfach unserem Podcast zuhören und dann loslegen. Also, aber ein Bleistift sollte schon da sein, finde ich. Auch da kann ich
hilfreich, ja.
Ja, Bleistift finde ich gut.
Ein Zettel braucht man wahrscheinlich. Ein Zettel ist auch gut. Ja.
Pen and Paper, genau. Und dann eben der von mir zitierte Würfel. Und bei Würfel denken viele Leute ja an 6 Seiten. Das ist so das, was sich hier gemeinhin durchgesetzt hat. Bei Dungeons and Dragons gibt es im Wesentlichen einen 20-seitigen Würfel. Dann gibt es natürlich noch viel mehr, aber der 20-seitige ist eigentlich so der wichtigste, ne?
Würde ich sofort mitgehen. Im Prinzip, wenn man sich eine Frage stellt, was jetzt an Regel greift oder was getan werden muss, meistens hat es irgendetwas mit diesem 20-seitigen Würfel zu tun. So, da ist schon mal der erste Griff zum Würfel hin kein schlechter.
Genau. Ja, und wozu brauchen wir Würfel? Man könnte ja auch sich das schönreden und sagen, ja, das ist ein Bildungsspiel, weil wir haben ganz viel mit Wahrscheinlichkeiten hier zu tun.
Ja.
Wir spielen eine Heldengruppe und diese Heldengruppe, da übernimmt jeder eine Rolle. Deswegen ist es auch ein Rollenspiel. Und jeder Charakter hat wie eben auch so ein menschlicher Charakter, den wir jetzt hier als Menschen eben darstellen, hat Vorzüge und Nachteile. Manche Dinge kannst du gut, manche Dinge kannst du nicht so gut. Vielleicht bist du ein charismatischer Typ, vielleicht bist du ein ziemlich grummeliger Typ, vielleicht bist du super athletisch, vielleicht bist du sehr geschickt, vielleicht bist du ein ganz weiser Mensch oder vielleicht ein bisschen doof. Alles gut. Und genauso ist es bei Dungeons & Dragons, dass du einen Charakter spielst, der verschiedene Eigenschaften hat und du triffst auf andere Charaktere, die andere Eigenschaften haben und gemeinsam erlebt ihr eure Geschichte und kommt in Situationen, wo du deine Eigenschaften einsetzen kannst.
Richtig, und diese Eigenschaften sind einfach nicht nur völlig frei erdacht, sondern die sind im Regelsystem und in deinem Charakter als solche vermerkt. Ne? Also da steht dann tatsächlich niedergeschrieben, in welchen Bereichen du aufgrund von welcher Regelbasis einen Vorteil oder einen Nachteil, wenn man so möchte, erhältst. Ja. Genau dieses Zusammenkommen von einer Heldengruppe, welche über verschiedene Stärken und verschiedene Schwächen verfügt, ist im Kern ein ganz großer Bestandteil dessen, was dieses Spiel so interessant macht. Weil man eben nicht einen komplett overpowerten Charakter spielen möchte, sondern weil man, wie im echten Leben, mit einer Gruppe von Menschen, die unterschiedlich sind, gemeinschaftlich nach Lösungen, ob die jetzt Keule auf den Kopf oder ich habe dieses Rätsel, was an der Wand steht, entschlüsselt, sucht, um dann gemeinschaftlich eben eine Heldenreise, eine Abenteuerreise zu durchstehen und gegenseitig auf ihre Stärken und Schwächen insofern Rücksicht zu nehmen, dass man die so ausspielt, dass man für die Gruppe selbst das bestmögliche Ergebnis in diesen einzelnen Prüfungen, die einem widerfahren, jetzt habe ich den Faden verloren. Was ist das letzte Wort, wonach ich gesucht habe? Keine Ahnung. zu lange Wortkette. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte.
Deine Attribute, deine Stärken, also wir sprechen hier von Attributen, stehen dafür, was du gut kannst oder was du nicht so gut kannst. Und so kannst du das natürlich auch in deinem Abenteuer ausleben. Wir brauchen eine konkrete Situation.
Ja.
Stellt euch was ganz Realistisches vor. Die beiden Helden, der Hexenmeister, Madrick und, du hast noch gar keinen Charakter.
Ich bin ja. Ike Aramba und ich bin ein Barde.
Ike Aramba,
natürlich.
Der Barde.
Ja.
Genau. Wandern philosophierend durch den Wald. Auf einem
Peak Storytelling an dieser Stelle. Ja, okay, ja, gut. Ja.
So, und gehen einen Weg entlang. Und vor ihnen gabelt sich der Weg nach links und nach rechts. Mhm. Nach links und nach rechts. Links geht es bergab, rechts geht es bergauf. Und aus der Ferne hört man einen Wasserfall oder einen Wasserlauf grollen, also Wassergeräusche. Das wäre eine Situation, die der Dungeon Master beschreibt. Ich habe es jetzt sehr spontan.
Was die Rolle des Dungeon Masters ist, da können wir gleich nochmal drauf ein bisschen genauer eingehen. Genau.
Genau. So eine Situation beschreibt der Dungeon Master. Und nun sind wir ja an einer Weggabelung und jetzt in diesem Moment könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr könnt dazu oder ihr müsst dazu natürlich eure Möglichkeiten einsetzen. Das können Gegenstände sein oder ähnliches. Ich will da nicht zu weit abschweifen, ich wollte es nur mal sagen. Ihr könnt die Situation vor euch nutzen und auch genauere Fragen an den Dungeon Master stellen, wie diese Situation so aussieht. Aber wir wollten ja auf unsere Attribute hinaus. Ihr könnt natürlich auch euch selber eben einsetzen. Und was für Attribute gibt das System vor? Ich nenne sie einmal. Bei Dungeons & Dragons gibt es das Attribut der Stärke. Du sagst mal einen Satz dazu.
Attribut der Stärke. Hier geht es darum, feststellen zu können, inwieweit eine Person in der Lage ist, sich besonders athletisch zu verhalten, Gegenstände zu schleppen von A nach B oder mit möglichst viel Gewalt einer anderen Person mit einer Keule auf den Kopf zu hauen.
Ja, genau. Also könnte ja sein, wir gehen jetzt gleich im Wald, ich weiß es noch nicht, nach links und da treffen wir ein paar Oger. Da müssen wir den auf den Kopf hauen. Da ist es gut,
klar, so macht man das hier mit Ogern, ist ja klar. Ja.
Genau. Es gibt eine weitere Eigenschaft, die Eigenschaft der Geschicklichkeit.
Genau, da sind wir akrobatisch unterwegs, also wie gut ich in der Lage bin, über ein Seil zu balancieren, aber auch wie gut ich mit Schusswaffen beispielsweise umgehen kann oder Leuten etwas klauen kann, vielleicht ein Schloss öffnen kann. Alles, was so Fingerfertigkeiten angeht, das steckt ebenfalls im Geschicklichkeitsattribut mit drin.
Könnte sein, wenn wir jetzt gleich auf einen Wasserlauf stoßen und da ist ein Baumstamm, da müssten wir vielleicht drüber balancieren, dann spielt es natürlich eine Rolle, wie geschickt ich mich anstelle. Das nächste Attribut, für viele vielleicht nicht so typisch wie die letzten beiden, Konstitution.
Ja, wird auch häufig nicht als eine aktive Prüfung angesehen. Aber es geht darum, wie robust ein Charakter ist. Ne? Also wie viele umgesetzte Lebenspunkte, darunter kann man sich eventuell schon etwas vorstellen, man hat, bevor man kampfunfähig wird. Mhm. Wie schwer es ist, vergiftet zu werden oder wie sehr man einfach externe, vielleicht sogar interne Faktoren aushält. So. Selbst wie gut man sich konzentrieren kann in Stresssituationen.
Und wie viel Bier man trinken kann.
In der Taverne. Wie viel Bier man trinken kann, ja. Genau, interner Faktor. Erst extern, dann intern.
Also deine Verfassung, man könnte sagen, bist du
körperliche
eher
so
schmächtig, kränklich oder bist du ein ganz stabiler Typ? Konstitution, genau. Intelligenz.
Intelligenz, ich meine, spricht so ein bisschen für sich. Allerdings ist es nicht so, dass in diesem Spiel Intelligenz gleichzeitig mit Klugheit oder Dummheit in Verbindung gebracht wird, sondern wie viel Bildung eine Person erfahren hat oder wie viel fachtechnische Informationen man zu einem spezifischen Bereich hat. Ne? Beispielsweise kann ich Nachforschungen in einer Bibliothek anstellen, wie schnell komme ich zu meinem Ergebnis? Oder weiß ich etwas über eine bestimmte Geschichte, die man sich schon mal erzählt hat, eine bestimmte Sage? Heißt also nicht zwangsläufig, dass ich dumm bin, heißt nur, dass ich eventuell mit bestimmten Facetten mit bestimmten Fachlichkeiten noch nicht so häufig in Kontakt geraten bin.
Kenne ich mich aus auf unserem Waldweg.
Achso, ich dachte in der Schule.
Ja, das auch. Aber hier in dem Beispiel der zwei Personen, die einen Waldweg längs gehen, da könnte man ja auch Intelligenz mit einbringen. Wie erfahren bin ich jetzt in der Umgebung, im Bereich Naturkunde oder ähnliches?
Genau, weiß ich auf einer Karte, wo ich mich gerade zu verorten hätte beispielsweise.
Weisheit,
genau. Das ist so ein bisschen schwammig tatsächlich. Allgemein, glaube ich, fährt man ganz gut, wenn man da eine Parallele zu Leuten schlägt, die schon viel in ihrem Leben so erlebt haben. Und damit meine ich, die eine große Auffassungsgabe haben, die Umgebung um sich herum wahrnehmen, die in der Lage sind, bestimmte Survival-Strategien an den Tag zu bringen. Mhm. So etwas in dieser Richtung.
Überlebenskunst zum Beispiel. Ja. Also wie kann ich oder Motive erkennen? Also ja, wie so eine Weisheit, so eine Heilkunde. Damit habe ich übrigens auch schon drei Fertigkeiten genannt.
Kommen wir gleich zu.
Machen wir eins nach dem anderen erstmal. Erstmal Attribute.
Genau.
Genau. Also Weisheit und das letzte Attribut, was wir verwenden, ist Charisma. Mhm.
Charisma, da stellt man sich zuerst vielleicht einen Performer vor, der auf der Bühne steht. Ein Barden wie Ike Aramba selbst, der mit seiner Kunst die Leute versucht zu verzaubern, nicht buchstäblich, sondern im übertragenen Sinne. Es geht darum, Leute gut von einer Sache überzeugen zu können oder einschüchtern zu können als solche oder vielleicht in einer Straße, in einer Gasse, in einer fremden Stadt, vor sich hin zu fragen, wie man zu einem bestimmten Ort kommt, in dem man die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt anspricht und sie seiner eigenen Sache überzeugt.
Das haben wir auch tatsächlich gemacht. Lass uns doch mal davon ausgehen, dass wir den linken Weg genommen haben und auch auf diese drei Oger getroffen sind, die eine Wegsperre aufgebaut haben. Und nun brauchen wir den Barden, der mit seinem Charisma diese drei uns grimmig anschauenden Oger hinter ihrer Barrikade vielleicht dazu bringt, dass sie uns weiter durchlassen.
Ganz genau. Also diese Beispiele, die wir jetzt wählen, sind natürlich halt nicht die Beispiele, die einen so völlig inszenatorisch, narrativ die Schuhe ausziehen. Mhm. Aber grundsätzlich würde man nicht? Jetzt einfach mal
Schade.
Die... würde man die Prämisse oben drauf setzen, okay, vielleicht wurde die, es wird nicht spannender, die Tochter des Bürgermeisters entführt und wir sind gezwungen, diesen Weg zu gehen. Wir sind gezwungen, eine Mission abzuschließen, für die wir beauftragt wurden. Auf einmal ist diese Weggabelung doch gar nicht mehr so langweilig, wie sie vielleicht auf den ersten Blick erscheinen würde, weil jetzt haben wir gerade eine tickende Zeitbombe, nicht eine zickende Zeitbombe, sondern eine tickende Zeitbombe. Und ob wir an dieser Stelle, an dieser Weggabelung die richtige Entscheidung für uns treffen, könnte eventuell darüber entscheiden, ob wir noch rechtzeitig zu dieser gestohlenen Tochter bekommen, bevor ihr irgendetwas geschieht. Und auf einmal ist eine Prüfung, die wir ablegen bezüglich des Spurenlesens und die Frage, ob wir gut in diesem Attribut sind, welches damit verbunden ist, eine inhärent wichtige Entscheidung. Oder ob wir in der Lage sind, über einen Wahrnehmungsbereich, über Weisheit vielleicht irgendwelche Hilfeschreie in der Ferne zu holen. Oder haben wir schon mal etwas gelesen, dass es bestimmte Höhlenverstecke in Form von Höhleneingängen im Bereich eines Wasserfalls hier in dieser Region, dass sie eben zu finden sind als solche. Auf einmal ist dieses Wahrnehmen und das Verorten können eines Wasserfalls schon von großem Vorteil, wenn wir das zuordnen können, weil das hilft uns dabei, unsere übergeordnete Mission als solche nachvollziehen zu können und darin erfolgreich zu werden.
Ich will mal Regel Nummer 1 daraus schmieden, die in den Grundlagen des Spiels wichtig ist. Wir werden also durch den Dungeon Master in eine Situation gebracht, die er beschreibt oder sie beschreibt und reagieren jetzt auf diese Situation mit uns, mit unseren Attributen.
Ja.
Und du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet oder auch mit einzelnen Worten, Prüfung oder ähnliches gesagt, es ist nicht beliebig, das ist jetzt nicht so, wir haben jetzt sehr viel erzählt, auch man könnte, hätte, wollte. Nee, es ist nicht beliebig, sondern der Dungeon Master formuliert, was für eine Herausforderung vor euch steht. Und manchmal nimmt er auch entgegen, was ihr sagt, das ist auch okay.
Ja.
Diese zwei Möglichkeiten gibt es, also entweder eine formulierte Herausforderung durch den Dungeon Master oder du sagst, pass mal auf, ich möchte es so machen. Aber letztlich entscheidet der Dungeon Master und dann kommt es zu einer Probe.
Wir haben weißt du was, lass mich noch einmal ganz kurz auf diesem Begriff Dungeon Master rumhacken,
Weil
den haben wir bis jetzt nur angerissen.
Ja. Spielleiter.
Richtig, genau.
Ja.
Wahrscheinlich aus Gewohnheit würde ich immer häufiger Dungeon Master sagen, sei es drum. Das ist die Person, die ein entsprechendes Abenteuer im besten Fall, es geht auch ohne, vorbereitet hat, weiß, was die übergeordnete Prämisse ist, eine Ahnung davon hat, was auf die Helden zukommen könnte und vielleicht auch weiß, was geschehen würde, würden die Helden nicht heldenhaft eingreifen. So, ein Dungeon Master hat sehr, sehr, sehr viele Rollen gleichzeitig. Das ist, glaube ich, auch das, was viele Leute als einschüchternd empfinden. Zum einen muss das Abenteuer bis zu einem gewissen Grad vorbereitet sein oder man muss sehr gut darin sein, zu improvisieren. Mhm. Man ist gleichzeitig Regelschiedsrichter als solcher. Also die Regeln werden ausgelegt und das Spiel wird durch den Dungeon Master regeltechnisch in erster Linie am Laufen erhalten. Der Dungeon Master ist die sensorische Schnittstelle für alles, was die Helden wahrnehmen. Die Helden können zu jedem Zeitpunkt fragen, warte mal, sehe ich noch etwas davon oder was ist in meiner Umgebung? Der Dungeon Master ist dafür zuständig, dieses Spielbild, was er selbst vor Augen hat, an die Spieler weiterzugeben. Er spielt sämtliche Charaktere und sämtliche Gegner, die den Spielern begegnen würden. Ist gleichzeitig auch so ein bisschen Timekeeper des Ganzen. Die Person, die am Ende des Tages vielleicht ein bisschen erschöpft aus der Runde rausgeht, als die Mitspieler. Gleichzeitig ist es aber auch die Person, die eine Welt erschafft und das ganz große Privileg besitzt, meines Erachtens, in dieser Welt eine Geschichte mit Leuten, die einem wichtig sind, zusammen zu erzählen. So, im Vergleich zum Buchschreiben wäre der Unterschied hier, dass ich mich als Autor einfach hinsetze und ich schreibe die Geschichte runter und die Geschichte wird genau das, was ich mir vorgestellt habe. Das, was der Dungeon Master hingegen kann, ist, er macht Angebote für ein Storytelling. Diese Bälle, die geworfen werden, werden von den Spielern aufgenommen, auf in der Regel relativ unerwartete Art und Weise wieder zurückgeworfen. Und zusammen kann man quasi als Co-Autor mit seinen Spielern zusammen ein Abenteuer durchleben, dessen Ausgang und dessen Wendung niemand zu Beginn der Spielsession an diesem Tisch voraussehen kann. Und Ich kann nur das sagen, ja, das ist etwas mehr Arbeit, zumindest am Anfang, wenn man unerfahren ist, Spieler als Dungeon Master zum Spielen zu bringen. Aber gleichzeitig ist es halt auch ein wahnsinnig erfüllendes Erlebnis.
Ein unglaublicher Spaß.
Also, unglaublich, ja. Genau, das wäre dementsprechend quasi die Rollenaufteilung. Häufig wird daraus, nicht häufig, aber regelmäßig wird daraus so eine Art Spieler versus Dungeon Master gemacht, weil der Dungeon Master ist ja auch der, der die Bösen spielt so, und der die Aufgaben den Helden gegenüberstellt. Und deswegen muss man halt den Dungeon Master kleinkriegen und der Dungeon Master möchte seinen Spielern zeigen, hey, wenn das euer Spiel ist, fair enough, go for it. Die Spielrunden, die mich emotional tatsächlich ergriffen haben, wo die Leute bei mir am Spieltisch standen und weil sie es nicht mehr im Sitzen ausgehalten haben, wo Leute geweint haben, wo Leute einen Lachanfall gekriegt haben, wo man noch Bilder zu Hause hatte, an die man sich noch Jahre später erinnert, das waren die Sessions, in denen der Spielleiter als auch die Spieler selbst gemeinschaftlich in einem gruppendynamischen Prozess eine Geschichte erzählt haben. Aber dementsprechend, das ist die Aufgabe des Dungeon Masters, grob umrissen, ganz schön viele eigentlich. Aber jetzt können wir zurück zu den Spielern gehen und genauer auf dieses Konzept von Prüfung eingehen. Denn eine Prüfung findet dann statt und wird häufig auch vom Dungeon Master eingefordert oder auch eröffnet, wenn die Spieler etwas vorhaben, dessen Ausgang nicht selbstverständlich ist. Ne? Also würde ich jetzt sagen, ja, ich möchte einen Schluck trinken, aus welchen Gründen
auch immer. Ich putze mir die Nase.
Richtig, das gelingt dir natürlich. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass diese Heldengruppe an dieser Weggabelung diesen spitzen Verhalten-Hilfeschrei eines Mädchens aus weiter Ferne eventuell hören. Und wenn es nicht selbstverständlich ist, dass die es hören, dann wird eine Prüfung eingefordert. Erklär mir doch mal, was es mit dieser merkwürdigen Prüfung auf sich hat und wie Attribute da eine Rolle spielen.
Ja, genau. Also, ich nehme mal dein Beispiel. Es könnte doch sein, dass wir beide eben durch den Wald gegangen sind, jetzt sind diese drei Oger da vor uns. Und für die erste Entscheidung, die wir schon getroffen haben, habt ihr ja schon gemerkt, mussten wir nicht würfeln. Wir mussten einfach nur sagen, wir sind nach links gegangen.
Genau, so, richtig.
Das ist nun nicht weiter schlimm, sondern ja, hier gibt es die zwei Möglichkeiten. Dungeon Master hat die vorgestellt, alles klar, wir gehen nach links. Da sind wir jetzt. Nun hast du ins Spiel gebracht, dass wir vielleicht etwas gehört haben. Ein Schrei von einem Mädchen. Was ja jetzt schon sehr spezifisch ist. Als Dungeon Master hätte man vielleicht gesagt, ja, euch beschleicht ein komisches Gefühl. Habt ihr eben etwas gehört?
Ja, möglicherweise. So. Oder die Spieler fragen, warte mal, kann ich irgendetwas wahrnehmen? Ich bin mal ganz ruhig.
Komische Situation.
Ich lausche mal in die Ferne, kriege ich irgendwie eine Information.
Richtig. Und dann ist natürlich die Frage, wie würde man sowas wahrnehmen? Ist das jetzt eine Frage der Stärke, der Geschicklichkeit, der Konstitution, des Charismas, Weisheit oder der Intelligenz, die ich dazu brauche, um wahrzunehmen, dass dort möglicherweise jemand geschrien hat oder leise wimmert oder wie auch immer? Und das entscheidet wieder der Dungeon Master. Da sind wir bei dem, was du eben gesagt hast. Letzte Entscheidung liegt immer beim Dungeon Master. Und da möchte ich auch nochmal die Dungeon Master entlasten. Bitte, bitte, ganz entspannt. Also alles, was du dir im Kopf überlegst, was nachher nicht geklappt hat, das merken die Spieler meistens auch gar nicht.
Und also, im Zweifelsfall darfst du ja sogar halt auch den Check mit deinen Spielern mit aushandeln. Ne? Also sobald nicht jede Entscheidung, die du machst, von den Spielern hinterfragt wird, kannst du auch sagen, okay, weißt du was, biete doch mal einen Check an, biete doch mal eine Prüfungsart an, von der du denken würdest, dass sie jetzt angebracht ist. Und dann hat trotzdem noch der Dungeon Master das Go zu sagen, ja, alles klar, das machen wir jetzt oder wir machen das halt nicht, weil es halt gerade zu der Situation mit den Informationen, die die Helden eventuell nicht haben, nicht passt. Aber trotzdem,
auch
das ist möglich. Du musst das nicht komplett im Alleingang machen. Es bietet sich an, damit es auch ein gewisses Hierarchiegebilde gibt. Aber man ist nicht dazu verpflichtet, das zu tun, weil es ist ein gruppendynamischer Prozess und es ist nicht Dungeon Master versus Spieler. Auch nicht in der Regelauslesung.
Machen wir es konkret. Also, da ist irgendetwas und der Dungeon Master sagt, ich übernehme das jetzt mal, ihr habt das Gefühl, dass irgendetwas an dieser Situation komisch ist. Ihr könnt es noch nicht zuordnen, aber irgendetwas ist für euch, gut, ich meine, drei Oger auf der Straße ist sowieso, aber in der Welt ist es okay, aber irgendwas, nehmt irgendetwas wahr. Nun kann ich überlegen, als Dungeon Master nehme ich die Helden an die Hand und sage, ja, pass mal auf, Jonas, würfel doch mal auf Wahrnehmung. So. Wie jetzt Wahrnehmung? Wieso? Das verstehe ich jetzt nicht. Ihr habt doch eben von Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz, Weisheit und Charisma gesprochen. Würfeln auf Wahrnehmung ist tatsächlich eine Sache, die andauernd passiert.
Ja.
Denn ich habe eben Folgendes gemacht. Ich habe diese allgemeinen Attribute jetzt ein bisschen aufgegliedert in Fertigkeiten. Unter jedes Attribut lassen sich verschiedene Fertigkeiten zuordnen, die auf eurem Heldenpapier stehen. Und da gibt es so schöne Fertigkeiten wie zum Beispiel Akrobatik, das ist ein Unterpunkt der Geschicklichkeit. Arkane Kunde, das ist ein Unterpunkt der Intelligenz. Athletik ist ein Unterpunkt der Stärke. Auftreten ist bei Charisma, Einschüchtern bei Charisma, Fingerfertigkeit bei Geschicklichkeit und so weiter und so fort.
Genau,
und
diese sind festgesetzt vom Spiel aus. Ne? Das ist nichts, was sich der Dungeon Master ausdenken muss, sondern sobald es irgendeine Prüfung gibt, guckt man nach einem dieser, ich nenne es jetzt mal Unterfertigkeiten, das sind ja die Fertigkeiten einfach, und sagt, welche dieser Fertigkeiten würde jetzt für diese Situation, die wir sie haben, am nächsten das, was die Spieler vorhaben, beschreiben. Und auf dieser Fertigkeit wird dann das entsprechende Attribut abgehandelt
und die Prüfung. Und es wäre hier in diesem Punkt eben die Wahrnehmung. Auf Seite 14 des Spielerhandbuchs vor mir ist es auch beschrieben, eine Beispielanwendung, durch Kombinieren von Sinneseindrücken etwas bemerken, was einem eigentlich leicht entgeht. Das ist genau unsere Situation. Also der Spielleiter überlegt, oh gut, verlange ich mal einen Check auf Wahrnehmung.
Und da aber was ist denn, wenn ich jetzt gar nichts hören wollte, sondern als Spieler habe ich gesagt, warte mal, ich möchte nach Spuren suchen, ich möchte gucken, ob ich halt vielleicht so kleine Spuren von irgendeiner Karawane finde oder kleine Mädchenspuren, so etwas. Ich habe jetzt nichts gehört, aber finde ich da irgendwie was im Dreck? Was mache ich dann lieber, DM?
Dann würde ich als DM überlegen, okay, wo passt es hin? Es könnte zum Beispiel in Richtung Nachforschung passen. Ich lese hier gerade selber. Nachforschung passt nun gar nicht so. Naturkunde würde ganz gut passen. Naturkunde wird hier beschrieben als dir Wissen über Gelände, Pflanzen, Tiere und Wetter ins Gedächtnis rufen. Es könnte aber auch...
Ich würde mal nach Überlebenskunst gucken.
Ja, Spuren folgen, Nahrung suchen, Pfade finden oder natürliche Gefahren vermeiden. Überlebenskunst.
Aha, okay. Genau. Gut, also je nachdem, ne? Also vielleicht hätte man irgendwie eine bestimmte Pflanze, die in einer bestimmten Region des Königreiches wächst, woher diese Prinzessin von mir aus oder die Bürgermeistertochter entwendet wurde, welche sie immer in ihrem Haar getragen hat. Und auf einmal sieht man halt eine bestimmte Pflanze, die neben dem Weg liegt, die hier eigentlich gar nicht hingehört. Mhm. Aber es ist die Pflanze aus Sieben Königreich. Okay, dann wäre es für mich vielleicht eher ein Naturcheck. Ich habe halt eine Spur gelesen, aber diese Spur hat eher etwas mit Naturkunde zu tun. Mhm. Wenn ich jetzt aber tatsächlich die konkreten Fußabdrücke im Boden lesen würde, die eventuell von diesem Pfad abgehen, irgendwo anders hin, dann wäre es für mich vielleicht eher dieser Überlebenscheck als solcher. Ja. Aber das liegt in der Auslegungssache des Dungeon Masters.
Genau. Und auch hier, liebe Leute, bitte wieder entspannen und ruhig bleiben. Es geht nicht um Regeltreue, dass du ganz genau weißt, was für einen Check du machst.
Im Zweifelsfall triff eine Entscheidung und push das Spiel voran, weil niemand hat Spaß. Okay, gut, doch, es gibt ich habe Gruppen gesehen, aber die wenigsten Leute haben Spaß, wenn man sich zum gemeinsamen Regelnachschlag trifft.
Ja, und
so,
ich möchte
eine Geschichte erzählen.
Genau.
So, im Zweifelsfall einfach einen Shot callen, also eine Entscheidung treffen und nach der Session drüber diskutieren, ob es der richtige war.
Genau.
Aber treibt die Geschichte voran, weil es ist ein Spiel des Geschichtenerzählens. Genau.
Wir haben hier also festgestellt, Wahrnehmung wäre also ein ganz guter Punkt. Und übrigens eine Sache nochmal zu sagen, auch das ist ja durchaus möglich. Wenn ihr nun gar nichts Passendes findet, dann sind natürlich auch die normalen Attribute für Proben geeignet, dass man eben sagt, okay, dann nehme ich einfach, mach mal einen Intelligenzcheck, ob du checkst, was um dich rum so los ist.
Volle Kanne, volle Kanne. Fordere ich regelmäßig in meinen Gruppen, wenn meine Helden mal so richtig auf dem Schlauch stehen. Was mehr als einmal geschieht in der Session.
Warum aber guckst du mich jetzt so an?
ja, stimmt, ich bin ja auch dein Dungeon Master, ist mir gerade aufgefallen. Ja, ja. Aber jetzt wird es wichtig.
Jetzt kommt der Check.
Richtig, was hat denn dieser gottverdammte Würfel damit zu tun? Und jetzt weiß ich halt, welches Attribut genutzt wird, aber wie wird denn jetzt diese Stärke und diese Schwäche, von der wir gerade gesprochen haben, darauf angewandt?
Also, ich habe meine Stats, mein Block mit verschiedenen Eigenschaften und schaue jetzt, was für einen Wert ich im Bereich Wahrnehmung habe. Dazu nochmal eine ganz kurze Erklärung. Es gibt zwei unterschiedliche Sachen, die Leute immer ein bisschen verwirren. Das hat mit der Entstehungsgeschichte von Dungeons & Dragons zu tun. Also auf jeden Fall vermute ich das. Es gibt nämlich diese Attributwerte und es gibt die sogenannten Modifikatoren. Warum macht man denn jetzt zwei Zahlenwerte daraus? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass die Grundregeln früher mit reinen Attributswerten teilweise gearbeitet haben. Heute, wüsste ich gar nicht, findet das kaum noch statt. Also es gibt Werte, wegen Wert 15 oder Wert 16, 17 für Stärke. Und diese Zahl benutzt du aber in den meisten Fällen nicht, sondern dieser Wert von 16, 17 ergibt einen Modifikationswert von plus 3 und den verwendest du. Jetzt habe ich es mal richtig hergeleitet. Also Kinder, Kurzfassung, achtet auf die Modifikatoren.
Richtig, es
auf
kommt die kleinen nur auf die, Zahlen. Im Spiel kommt es nur auf die Modifikatoren an. Ja. Ein Modifikator erkennt man dadurch, dass meistens ein mathematisches Zeichen dem voransteht. Also ein Plus oder ein Minus in irgendeiner Form.
Genau, und auch da mal zur kurzen Erläuterung. Ein Modifikator von 0 ist menschliche Stärke.
Ja. Also menschlicher Wert. Durchschnitts-Normalo-Vermögen.
Genau. Alles, was einen Minuswert hat, ist schlechter als der Durchschnitt. Alles, was einen Pluswert hat, geht in Richtung Heldenhaftigkeit, wird immer besser, übermenschlicher. Das heißt,
also von normalen Attributen ausgehend ist so ziemlich plus 5 mit so das Maximalste, was wir ohne externe Hilfe verwenden können. Plus 1, plus 2, das ist vernünftig. Ab plus 3, plus 4 hat man es mit Profis zu tun. Plus 5 ist auffällig an der Spitze. Ja,
göttlich.
Also schon überheldenhaft.
Ja. Genau. Und diese Werte zeigen also, ob du jetzt gut bist. Zum Beispiel bei Wahrnehmung, das bezieht sich ja auf Weisheit, bin ich ein ziemlich einfach gestrickter Knopf, dann ist das tatsächlich vielleicht ein Minuswert bei mir. Bei mir persönlich, in unserer Geschichte, ich bin ja ein Hexenmeister, ich gehe davon aus, dass Charisma und Weisheit ziemlich gut bei mir bestellt sind. Ich würde also hier von einem Wert von plus 2 erstmal ausgehen. Dieser Wert ist für mich noch wichtig, denn mein Dungeon Master verlangt jetzt, check mal auf Wahrnehmung und ich merke mir schon mal diesen Wert plus 2.
Genau.
Genau. Und jetzt muss ich würfeln, denn es gibt ja eine Wahrscheinlichkeitskomponente in diesem Spiel, auch wie in der Realität. Wenn ich dich jetzt hier bitten würde, Jonas, mal neben unserer Aufnahme auf Wahrnehmung für dich zu würfeln. Vorhin ist mir aufgefallen, dass da oben jemand längs gegangen ist. Aber so richtig Wahrnehmungswert haben wir jetzt hier gerade nicht, weil wir Kopfhörer aufhaben.
Ich hab's nicht mitgekriegt.
Ja, genau. Hast du nicht mitgekriegt. Genau. Also Wahrnehmung minus 2 bei dir gerade.
Ja.
Also, es gibt aber, eigentlich war das nicht richtig, was ich gesagt habe, weil dein Wahrnehmungswert ist tatsächlich relativ gleich. Aber der Wurf wäre nicht.
Ja,
du hast schlecht gewürfelt, so muss man es sagen. Also, das Würfeln zeigt nämlich die Situation, die Wahrscheinlichkeit, das Glück vielleicht auch, was du in diesem Moment hast. In unserer Situation würde ich jetzt sagen, auf Wahrnehmung gewürfelt und dann kommt der W20 zum Einsatz. Der Spieler, die Spielerin würfelt.
Klank.
Klonk. Und der Wert, der Attributswert bzw. der Modifikatorwert, so muss man es sagen, der Attributsmodifikator bzw. Fertigkeitsmodifikatorwert, der wird dann draufgerechnet. Haben wir eben schon gesagt, eine plus 2. Bei mir, ich habe meinetwegen eine 14 gewürfelt und 2 dazu, sind wir bei 16.
Genau, und je höher der Wert, umso besser.
Genau.
Grundsätzlich sagt man, ein Check, der durchschnittlich anspruchsvoll ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass es klappt so, aber ich gehe einmal vorsichtig über eine Eisfläche rüber. Ich weiß, da ist Eis. So sind wir so im 10er-Bereich. Wenn wir so im 15er-Bereich sind, dann braucht es schon auf jeden Fall Fachpersonal, um dort zu einem Erfolg zu kommen. Im 20er-Bereich ist es eine gottverdammte Heldenaufgabe und es ist selten, dass man da ankommt. So ab 30 wird gar nicht mehr gelistet. So, das schafft man als Normalsterblicher nicht. Dennoch gibt es immer wieder durch bestimmte Akkumulation, was ist das Wort? Verschiedener Boni die Möglichkeit, dass auch in meiner Runde mal die 40 geknackt wurde. Aber das ist ein extremer Sonderfall.
Ja.
Insofern würde ich jetzt als Dungeon Master, nachdem ich von meinem Spieler diesen Check eingefordert habe, ich habe gesagt, okay, mach doch mal auf Wahrnehmung, hör doch mal, ob da irgendetwas im Winde zu dir hingetragen wird, erhalte ich den Wert einer 16 und dann liegt es an mir einzuordnen, ob diese Prüfung, ob dieser Check mit diesem Würfelergebnis tatsächlich bestanden wurde oder eben nicht.
Ja.
Im Zweifelsfall habe ich für bestimmte Ereignisse, die ich vorausgesehen habe, diese Werte schon in diesem Abenteuer hinterlegt und muss also nur gucken, ach warte mal, was hätte er jetzt eigentlich gebraucht? Oh, eine 12, alles klar, hat er bestanden. Mhm. In vielen Fällen muss ich diese Werte aber auch als Dungeon Master in dem Moment selbst für mich improvisieren und entscheiden.
Genau.
Was davon improvisiert ist und was davon nicht improvisiert ist, werden die Spieler niemals erfahren, weil das geschieht hinter einem Dungeon Master Screen. Aber solange man sowieso selbst seinen eigenen Regeln und seinen eigenen Messlatten treu bleibt, spielt es keinen Unterschied, ob es voraufgeschrieben ist oder ob es in dem Moment erdacht ist. Insofern, es ist etwas wert. In diesem Fall würde ich also sagen, okay, du hast eine 16 gewürfelt. Ja, tatsächlich, du kannst die Stimme nicht ausmachen, du weißt nicht, was gesagt wird, aber du hörst einen spitzen Schrei. Und dieser Schrei scheint eher von einer jüngeren Person zu kommen. Mhm. Und du witterst auch eine gewisse Panik. Aber vielleicht könntest du nicht exakt die Worte hören, die irgendwo weiter in der Ferne, links von dieser Gabelung, durch den Wind an deine Ohren getragen wurden. Das wäre beispielsweise jetzt ein
Genau, so würdest du das machen. Kenne ich das von dir, genau. Ja, ja. Tatsächlich kann man das noch ein bisschen, wenn man möchte, auch spezifizieren. Also auch um hier wieder deutlich zu machen, dass da eigentlich keine Beliebigkeit hinter ist, aber eine Flexibilität sein sollte. Diese Schwierigkeitsgrade werden auch so eingeteilt, ist eine Sache sehr einfach. Also schreit da jemand wirklich offensichtlich laut rum? Also wenn du als Dungeon Master weißt, okay, da ist die Prinzessin...
Die ist 5 Meter von dir entfernt und die schreit dich an. Wobei, dann würde ich nicht mal einen Würfel
hochführen. Baum gefesselt und schreit, dann ist der Schwierigkeits...
Redundant.
Ja, kann ja auch durchaus so sein, dass die Helden das noch nicht sehen, aber dann ist der Schwierigkeitsgrad wirklich niedrig, dann würde man den mit dem Wert 5 ansetzen. Ja. Wobei da eben auch die Frage ist, zu niedrige Schwierigkeitsgrade, muss man die wirklich machen? Weil wenn was wirklich super offensichtlich und einfach ist, dann muss man gar keinen Wurf machen.
Genau, das frisst dann einfach nur Zeit und nervt alle Beteiligten.
Aber ein sehr einfacher Schwierigkeitsgrad wäre der Wert 5, ein einfacher Schwierigkeitsgrad wäre der Wert 10, ein mittlerer Schwierigkeitsgrad wäre der Wert 15 und ein schwerer Schwierigkeitsgrad wäre der Wert 20. Dann gibt es natürlich noch sehr schwer 25 und fast unmöglich 30. Wenn also eine Sache wirklich schwierig ist, wenn ein Charakter etwas machen möchte, das sehr unmöglich ist. Ja. So, zum Beispiel könnte ja der Charakter auch in unserem Beispiel jetzt sagen, ich springe einfach über die Oger rüber. Ich nehme jetzt Anlauf und ist mir egal und ich springe über die rüber.
Ja. Oder ich möchte an der Frequenz des Mädchenschreis, welches ich höre, feststellen, in welcher Entfernung, auf den Fuß genau, in welcher Lage sich diese Person befindet.
Ja, das könnte man auch, genau. Das wäre dann musst du als Dungeon Master selber überlegen und sagen,
gleicher
okay,
Check, aber anderer Schwierigkeitswert.
Genau, okay, mach es, wenn du das wirklich willst, aber das ist dann fast unmöglich.
Geh mit Gott, aber geh.
Und du weißt dann innerlich, fast unmöglich ist ja dann sowas wie Wert 30. Dann, wenn man mal rechnet, dass so ein Würfel einen Wert von 20 maximal hat, plus den Modifikationswert, den man draufrechnen kann. Das heißt, selbst wenn du es mit gottähnlichen Kreaturen der Stufe 20 zu tun hast, dann ist das immer noch kaum zu schaffen.
Okay, weißt du was? Weil solche Prüfungen, solche Checks so ein ganz grundsätzlicher, immer wiederkehrender Bestandteil dieses Spiels sind, lass uns das einmal ganz kurz anhand von 1-2 Beispielen nochmal so im Schnellverfahren hintereinander durchhauen, durchüben. Weil dann können wir halt auch in der Kürze auf Rettungswürfe eingehen. Und dann können wir auch darüber eingehen, wie eventuell ein Kampf in diesem Spielsystem aussieht und was die bestimmten grundsätzlichen Extra-Fertigkeiten von den Charakteren, die man spielt, dort noch für eine Rolle spielen.
Ja.
Also, eine Option. Welchen Weg treffen wir? Haben wir irgendwie die Möglichkeit, zu gucken, dass es noch andere Faktoren gibt, die uns bei unserer Aufgabe, den richtigen Weg zu finden, bestärken könnten. Sagen wir, Spuren haben wir gesucht, wir haben nach irgendetwas gelauscht, wir haben nach irgendetwas gehorcht. Was hätten wir noch für Möglichkeiten, hier eventuell unsere Entscheidung zu treffen?
Wir könnten interagieren mit unserer Umgebung.
Okay, alles klar. Wir haben irgendwie so ein Heini, der heißt Brendon Radagon, der gerade die Straße heruntergeschleppt kommt. Mhm. Er macht einen relativ grimmigen Eindruck. Er kommt auf uns zu, er möchte eigentlich nichts mit uns zu tun haben, aber wir möchten ihm gern die Frage stellen, ob irgendetwas in letzter Zeit gesehen wurde, und er antwortet mit einem, ich bin hier irgendwie schon seit 15 Stunden auf meinem Feld, so lass mich in Ruhe, ich möchte nichts zu tun haben. Aber irgendwie wirkt es so, als ob diese Person irgendetwas vor uns verheimlicht. Und dann könnte es sein, dass ein Spieler sagt, also ich möchte mal versuchen, den zu lesen. Ich möchte mal so ein kleines bisschen zu verstehen, was für ein Motiv dieser Typ hat, eventuell so grummelig zu uns zu sein. Weiß der etwas? Dann würde ich als Dungeon Master einen Check einfordern. Hast du eine Ahnung, was für einen Check wir da so eventuell schmeißen könnten?
Naja, also Charisma wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit allgemein.
Richtig, genau.
Kann ich den irgendwie überzeugen? Konkreter könnte man ja sagen, Motiv erkennen zum Beispiel.
Ja, genau, richtig. Motiv erkennen, gut. Ist doch gut. So, Madrig, würfel doch mal auf Motiv erkennen. So.
Klonk, 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 klonk.
So, welche Zahl steht da?
20.
Oh, 20. Kritischer Treffer. Kritische Erfolge gibt es bei diesen Prüfungen nicht, aber 20 ist schon mal der höchste Wert, den man werfen kann. Das ist immer ein sehr, 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 sehr gutes Zeichen. Das heißt, 20 haben wir schon mal in the pocket. Und jetzt können wir gucken, ob wir noch weitere Modifikatoren aus dem Attribut oder aus spezifischen Fertigkeiten mit dazu rechnen können. Wie sieht es denn da bei dir aus?
Charisma bin ich natürlich als Hexenmeister auch mit gesegnet. Das heißt, plus 3.
Okay, dann sind wir schon mal bei plus 3. Und dann gucken wir nochmal bei dem entsprechenden Motiv erkennen bei dieser Fertigkeit nach. Gibt es dort eventuell auch noch einen Bonus, der spezifisch für diese Fertigkeit geführt ist?
Genau. Ich kann meinen Übungsbonus darauf anwenden.
Aha. Was das genau ist, erklären wir dann am Wochenende. Aber es gibt noch so für bestimmte Prüfungsfertigkeiten extra Boni für eben diese bestimmten Fertigkeiten. Hm. Genau. Und der Bonus wäre in diesem Fall jetzt bei dir?
Plus zwei.
Das ist dann dementsprechend einfach auf dem Charakterbogen vermerkt. Das muss man so akzeptieren. Also habe ich eine W20 gewürfelt. Plus drei durch das Attribut. Plus zwei von deiner Fertigkeit. Das steht alles genauso auf dem Charakterbogen. Das haben wir uns in der Charaktererstellung so zusammengelegt. Haben wir 25. Wow, das ist verdammt hoch. Okay, 25 bedeutet, dieser Typ weiß, was hier los ist. Und vielleicht siehst du auch, dass er so ein bisschen schneller geht. Und vielleicht siehst du halt auch, dass er intuitiv mit seiner Hand nach einer Goldbörse an seinem rechten Gürtel schnappt, um zu gucken, ob noch alles da ist. Und du würdest deinen Hintern darauf verwetten, dass dieser Typ ganz genau weiß, wo diese Dame abgeblieben ist. Und vielleicht hat er sogar etwas damit zu tun. Vielleicht hat er Informationen rausgegeben. Vielleicht ist er käuflich. Du hast ein gutes Gefühl in dieser Richtung. Du möchtest diese Person stellen. Du möchtest jetzt eventuell als Spieler sagen, warte mal kurz, bevor der mir abhaut, ich renne hinterher und ich versuche, ihn zu Boden zu rangeln. Okay, das ist nicht selbstverständlich, dass es klappt. Dafür hätte ich gerne einen Check von dir. Welchen Check würde sich jetzt aus deiner Sicht hier anbieten? Welcher Check würde sich anbieten, um diese Person zu stellen? Wir wollen natürlich nicht gleich mit einem Dolch so einen Angriff starten, aber wir wollen ihn vielleicht festhalten und vom Fliehen hindern. In welche Richtung würdest du jetzt denken?
Stärke.
Okay, Stärke. Allgemein. Mhm. Okay, hast du als Hexenmeister ein gutes Stärke-Attribut?
Sieht nicht so gut aus.
Was steht da so ungefähr, bummelig? Stärke?
Null.
Null, okay, das ist nicht so gut. Und welche Fertigkeit für diese Prüfung, welche Unterstärke liegt, würdest du jetzt eventuell benutzen? Als frischer DM, das noch auszuhalten?
Ja, Athletik.
Athletik, alles klar. Hast du irgendwie noch einen bestimmten Bonus auf Athletik? Steht da was bei dir auf dem Charakterbogen?
Nein.
Okay, es wird gewürfelt, Würfel kommt. Und es steht da und es liegt dort eine?
Vier.
Eine Vier. Oh, Vier ist nicht so gut. Vielleicht würde ich sogar gucken, ob dieser Radagon-Heini, habe ich ihn gerade genannt, ne? Ob der eventuell versucht, sich so aktiv zu wehren. Dann hat man so zwei Checks, die gegeneinander ausgewürfelt werden. Aber wir nehmen einfach nur mal diese Einbahnstraße und sagen, okay, du hast eine Vier gewürfelt, nichts kommt oben drauf. Dieser Check, den hast du vergeigt, weil der Typ ist breitschultrig, der ist drauf gefasst, dass du ihn fassen möchtest und er rennt weg.
Achso.
Oder?
Nee, ich wollte es viel schlimmer gestalten.
Genau, aber du bist ja der Dungeon Master, du entscheidest, was dieser Typ macht. Ich hätte jetzt gesagt, okay, der versucht sich zu verpissen, der haut ab, aber es gibt auch die Option, dass er sagt, oh, ich werde angegriffen, ich drehe mich um, was geschieht dann?
Genau, also greife mir das auf, was du in der Geschichte gerade gesagt hast, okay, der Typ, der rennt halt weg und am Horizont seht ihr ihn verschwinden und wundert euch, guckt euch verwundert an, bis euch auffällt, dass die drei Oger auf der anderen Seite davon, die haben die ganze Szenerie beobachtet, davon unbeeindruckt ihre Waffen gezogen haben.
Oh oh.
Und jetzt kommt nämlich der Punkt, den ich sonst anders entwickelt hätte. Es hätte ja auch sein können, dass diese Person selber eine Waffe zieht, aber die drei Oger machen das jetzt auf jeden Fall. Die sind anscheinend verwundert und irgendwie auch fühlen sich ein bisschen bedroht durch das, was da eben passiert ist.
Ja. Lieber erstmal prophylaktisch die anderen
ziehen die Waffen.
Vermöbeln. Ist ja so, es ist ja Ogerdenken.
Ja, und der Oger an sich ist ja recht einfach.
Ja.
Es wird nicht mehr viel diskutiert.
Ja.
Würfel bitte mal auf Initiative.
Okay, ich denke, ich versuche jetzt einmal in aller Kürze, auf Grundlage dessen, was wir uns schon erarbeitet haben, dieses Würfelprinzip und der Nicht-Selbstverständlichkeit des Klappens einer bestimmten Idee, die man im Kopf hat, in Kürze runterzubrechen, wie in Dungeons & Dragons gekämpft wird. Ne? Weil was man dazu wissen sollte ist, grundsätzlich ist das Prinzip hier sehr, sehr, sehr ähnlich. Wenn du versuchst, jemanden anzugreifen und zu treffen mit einer Waffe deiner Wahl, und das kann ein Bogen sein oder es kann auch eine Keule sein, dann ist es nicht selbstverständlich, dass du diese Person triffst, dass dein Angriff gelingt. Und wie wir schon gelernt haben, immer dann, wenn wir etwas checken wollen und nicht genau wissen, wie das ausgeht, würfeln wir ein W20. Einem Kampf, wie du gerade schon gesagt hast, steht immer eine sogenannte Initiativreihenfolge voran. Also es wird Initiative ausgewürfelt. Das heißt einfach nur, wer ist als erstes dran? Die Regel hier ist ganz einfach. Du würfelst ein W20 und dann wird eine Rangfolge erstellt. Die Person mit dem höchsten Wert ist als erstes dran. Die Person mit dem niedrigsten Wert ist als letztes dran. Obendrauf wird noch dein Geschicklichkeitsmodifikator gerechnet. Also einfach was unter Geschicklichkeitsattribut an einem Plus oder Minus oder was auch immer hinter dir steht. Mhm. So, wir haben unsere Rangfolge. Wir wissen, so ein Oger kommt zuerst, danach kommt Ike, wie dem auch sei. Mhm. Und jetzt sind wir in einer festgelegten Reihenfolge von Spielmomenten. Bis dahin war alles relativ frei gestaltet. Ne? Spieler nehmen sich ihr Spotlight oder geben das an andere Leute wieder weiter ab. Mal mischt sich der DM mit rein. Wenn wir im Kampf sind, haben wir eine konkrete Reihenfolge, eine konkrete Schnur, an der wir uns langhangeln können, was als nächstes passiert. Mhm. Und grundsätzlich ist es so, dass jeder Spieler in seiner Runde eine Aktion zur Verfügung hat und eine Bewegung. Und das Konzept ist hier, dass Aktion und Bewegung, wie man möchte, aufgeteilt werden können. Das Ziel von einem Kampf ist es, im besten Fall den Gegner auszuschalten. Man schaltet den Gegner aus, indem man die bestimmten Lebenspunkte, die ein Gegner mit sich führt, die sind festgelegt, auf null reduziert. Ne? Weil dann hat man so doll auf den Typen raufgedroschen oder die Typin, dass die Person halt nicht mehr an diesem Kampf partizipieren kann und im Zweifelsfall eventuell sogar das Zeitliche gesegnet hat. Jeder Angriff ist jetzt genauso eine Prüfung, so eine Art von Prüfung, wie wir es jetzt gemacht haben, um zu gucken, ob wir unseren Feind einen wegwischen können oder nicht. Ja. Das heißt, zuerst würfeln wir ein W20. Allerdings rechnen wir das jetzt nicht den ganz grundsätzlichen Attributen zu, sondern es gibt einen bestimmten Weg, wie diese Modifikatoren von diesem W20 als solche zum Treffen des Gegners eingesetzt werden. Die Idee ist hier ganz einfach. Für eine Nahkampfwaffe, also wenn ich direkt vor einem Typen oder einer Typin stehe, mit einem Hammer in der Hand oder mit einem Schwert, würfel ich ein W20, packe etwas, was sich Übungsbonus nennt, obendrauf. Das ist halt einfach, das ist festgelegt.
Bist da müssen wir uns keine Gedanken machen. Nicht geübt,
richtig, genau.
Umgang mit der Waffe.
Richtig, und den Stärkemodifikator, um zu gucken, ob ich möglichst stark zuschlagen kann. Für Fernkampfwaffen oder Waffen, die ein bisschen mehr Geschicklichkeit brauchen, wie so kleine Dolche, muss ich gucken, ob ich gut zielen kann. Dementsprechend würfel ich hier ein W20, packe meinen Geschicklichkeitsmodifikator und meinen Übungsbonus obendrauf. Und das Ergebnis, was dort entsprechend rauskommt, wird mit der Rüstungsklasse des Gegners verglichen. Die Rüstungsklasse ist etwas, was durch, naja, die Rüstung festgelegt wird oder durch die Wendigkeit eines Gegners. Auch dort gibt es bestimmte Prinzipien, nach denen dieses als solches errechnet wird. Für die Spielrunde, die wir jetzt vorhaben, für unseren Workshop, habe ich das schon alles gemacht, muss ich keine Gedanken drüber machen. Man muss einfach nur wissen, es gibt die Rüstungsklasse und wir versuchen sie mit einem entsprechenden Angriff zu erreichen. In dem Moment, wenn wir die Rüstungsklasse erreichen, beispielsweise die 15, dürfen wir Schaden auswürfeln. Kleines Beispiel. Oga steht vor mir. Eike Aramba hat eine erbärmliche Rüstungsklasse als Bade von 13. Von 13. So. Der Oga wirft einen Würfel, klönkeli, 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 klönk, hat eine 12 gewürfelt. Okay, würde mich jetzt noch nicht treffen. Allerdings hat er eine Stärke von plus 3. Mhm. Also hat er schon mal meine Rüstungsklasse erreicht und hat vielleicht mit seiner Keule auch noch einen Übungsbogen obendrauf von plus 2. Also erreicht er nicht nur meine Rüstungsklasse, er ist oben drüber. Und das erlaubt ihn jetzt für meinen Charakter, Schaden auszuwürfeln. Für das Auswürfeln von einem Schaden nutzen wir bestimmte Würfeltypen, die uns für die bestimmte Waffe vom Regelsystem vorgeschrieben sind. Nicht mal da müssen wir uns Gedanken machen. Wir gucken halt einfach, Keule, was bringt das? Okay, ein W6. Diesen W6 würfeln wir dann. Und das Ergebnis dieses Würfelwurfs wird von meinen Lebenspunkten abgezogen. So, die werden reduziert, bis ich irgendwann, hoffentlich nicht, aber vielleicht bei null Lebenspunkte ankommen. Obendrauf wird dann auch noch einmal das Attribut, womit diese Waffe geführt wurde, in die Schadensberechnung mit eingefügt. Nicht den Übungsbonus, sondern nur das Attribut. Also bei einer Keule kommt noch die Stärke des Ogers obendrauf. Mhm. Hätte er jetzt einfach mit einer Armbrust auf mich geschossen, sind Oger nicht so gut drin, dann würde sein Geschicklichkeitsbonus darauf gerechnet werden. Und dementsprechend verliere ich Lebenspunkte. Wenn ich bei null angekommen bin, ist das Spiel an dieser Stelle für mich vorbei. Es ist noch nicht ganz vorbei, aber erstmal als erster Gedanke. Gleichzeitig habe ich auch eine Bewegungsaktion. Ich habe eine bestimmte Reichweite, die ich nutzen kann, um mich durch die Gegend bei einem Schlachtfeld zu bewegen. Ich darf das Ganze so aufteilen, wie ich lustig bin. So, vielleicht kann ich 5 Meter gehen, vielleicht kann ich 2 Meter gehen, vielleicht gehe ich erstmal 1 Meter, hau dann auf den Kopf und gehe dann wieder weg. Das ist alles im Rahmen des absolut Möglichen. Aber jetzt stellt man sich die Frage, warte mal, woher weiß ich dann, wie weit 5 Meter sind? Zwei grundlegende Konzepte gibt es hier auch nochmal, die im Kampf eine Rolle spielen. Ich mache jetzt so ein bisschen den Turbo hier hinten raus, aber das ist schon in Ordnung. Und zwar gibt es die Spielidee des sogenannten Theater of Mind und die Spielidee eines Battle Grids. Bei einem Battle Grid ist es tatsächlich so, dass wir taktisch mit kleinen Rasterdarstellungen genau ermitteln können, wo an welcher Stelle welche Kreaturen stehen, wie weit sie sich bewegen können, wer jetzt gerade mit wem, mit so einer kleinen Miniatur, die man dabei hat, sich im Nahkampf befindet, vielleicht ist es auch nur ein Würfel, oder wer außerhalb einer bestimmten Reichweite ist. Und man kann es wie ein strategisches Kampfspiel tatsächlich 1:1 nachspielen, seine Figuren über ein Spielbrett setzen. Mhm. Es gibt aber auch die Möglichkeit, auf das komplett zu pfeifen. Das ist das, was wir machen werden. Mhm. Und zwar gucken wir uns einfach an, wie wir uns diese Begebenheit im Kopf vorstellen. Ja. Und vielleicht sagen wir, hey, diese 3 Oger stehen zusammen. Oder diese 3 Oger sind, keine Ahnung, 10 Meter entfernt. Mhm. Und gemeinschaftlich unternehmen wir dann die Anstrengung, einordnen zu können, ob diese Aktion, die wir tun wollen, tatsächlich funktionieren oder ob sie nicht funktionieren. Das liegt dann so ein bisschen an der Gruppe selbst, dass man sich gegenseitig hier vertraut. Der letzte Punkt, den man hier vielleicht noch wissen sollte, ist, dass es natürlich auch die Möglichkeit gibt zu zaubern oder dass es bestimmte Fertigkeiten, bestimmte Aktionen gibt, die über die bestimmte Charaktere verfügen. Die haben sie halt einfach, weil sie die können. So, ne? Jemand hat besonders viel Glück und dafür gibt es eine bestimmte Regel, die das repräsentiert. Oder eine andere Person hat beispielsweise die Möglichkeit, noch einmal mehr auf die Rübe zu hauen, als man es normalerweise mit einer Aktion dürfte. Diese Aktion kann man dann dementsprechend einsetzen. Zauberei funktioniert im Prinzip genauso, nur dass ich dafür bestimmte Zauberslots wegstreichen muss. Weil ich nicht unbegrenzt auf jeden Zauber als solchen wirken kann. Aber auch diese Zauberslots sind vom Charakterbogen als solche festgelegt. Da müssen wir uns auch keine Gedanken drüber machen. Wir müssen einfach nur gucken, warte mal, wie viele habe ich? Ah ja, streiche ich die weg. Auf diesem Level habe ich das gewirkt, auf diesem Level habe ich das gewirkt. Strich, Strich, Strich. Jetzt kann ich nichts mehr wirken. So einfach ist das Ganze. Es gibt Angriffszauber, die funktionieren genauso wie ein Angriff. Es gibt andere Zauber, die fordern vom Gegner einen bestimmten Würfelwurf. Aber das ist meistens auf diesen Zauberkarten und auf den Zaubern selbst schon ziemlich klar definiert, was dort geschieht. Das in Kurzform das Konzept eines Kampfes als solches. Und ich glaube, mehr muss man grundsätzlich nicht wissen, um einen Überblick zu kriegen, bis wir in diesem Workshop das vielleicht noch genauer erläutern würden, wie ein Kampf in Dungeons & Dragons als solches stattfindet. Auch hier sind es wieder ganz viele Proben, wo wir einfach nur gucken, klappt das eigentlich, was wir vorhaben? Zuerst kommt der W20, danach kommen die anderen Würfel. So hätte ich es zusammengefasst.
Ja, ich würde es mal auch darauf runterbrechen. Also du hast es jetzt mit sehr viel Tempo sehr gut geschafft. Übrigens Applaus, Applaus, Applaus.
Danke, danke, danke. Spielt es langsamer ab.
Danke, danke, liebe Zuhörer, dass ihr da mitgehalten habt. In der Summe würde ich zusammenfassen, in der Spezialsituation eines Kampfes hast du Aktionen, du hast Runden. Es fängt immer damit an, dass die Reihenfolge festgelegt wird, yes, über den Initiativewert.
Ja.
Dann haben die einzelnen Personen nach der Reihenfolge ihre Aktionen. Das kann eine Bewegung sein und das ist ein Angriff. Und dieser Angriff kann ein Fernkampfangriff, ein Nahkampfangriff oder ein Zauber sein. Und dann gibt es manchmal noch, je nach Charakterklasse, Extras, wie zum Beispiel eine weitere Aktion, die man ausführen kann. Dann gibt es unglaublich viel mehr. Verstecken und Stoßen und Ausweichen und Zustände und Umgebungseffekte.
Und jetzt sage ich, was cool ist. Diese ganzen Geschichten, ne? Mit dem, was wir heute erzählt haben, müssen wir die Regeln dazu vielleicht gar nicht wissen, weil wir haben ja schon gelernt, wenn du etwas vorhast, wenn du eine Idee hast, kannst du es machen. Und im Zweifelsfall denkst du dir genau dafür selber eine Regel aus, weil du weißt, was du machen möchtest. Dann gibt es vielleicht die offizielle Regel vom Buch. Und wenn man halt so im Spiel drin ist, kann man sich die mal genau angucken. Aber für die Geschichten, die du vorgelesen hast, brauchen wir sie nicht zwangsläufig. Im Zweifelsfall sind wir die Meister unseres eigenen Spiels, die Spielmeister, die Dungeon Master oder die Spieler. Und gemeinschaftlich finden wir eine Lösung, wie wir ein bestimmtes Vorhaben umsetzen.
Ja.
Ganz egal, was das Buch sagt.
Wir kommen damit tatsächlich zum Anfang unserer Podcast-Folge zurück. Nämlich, dass wir letztlich bestimmen, welche Regeln wir annehmen und welche nicht. Und dass es dazu gehört, sich in diese Dinge einzuarbeiten. Es ist also ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, hier in 45 Minuten. Wie viele Seiten hat dieses Buch überhaupt? Mehr als 372, sehe ich gerade, zusammenzufassen. Das erwartet aber auch niemand von dir. Die Basics, die wir jetzt genannt haben, nämlich diese Proben und das gemeinsame Abstimmen, über verschiedene Situationen. Das haben wir dir beigebracht und wir haben dir auch den Spezialfall des Kampfes beigebracht. Und im Hintergrund läuft schon der Wecker.
Tatsächlich.
So, gehört jetzt mit zum Programm. Diese Dinge sind der wesentliche Regelteil von Dungeons & Dragons. Und alles andere, bitte, bitte, das entwickelst du Stück für Stück.
Yes.
Yes. Und mit dem, was wir dir jetzt so aber mitgegeben haben, steht es dir jetzt frei, mit anderen Leuten dich zusammenzusetzen, mutig zu sein, das erste Mal den Dungeon Master zu machen oder ein aktiver Spieler zu sein, der Verständnis für den Dungeon Master oder die Dungeon Masterin,
yes,
hat,
guter
die das Punkt vielleicht gerade mit dir zusammen entwickelt. Und ja, ich schließe vielleicht an der Stelle damit, dass alles, was wir dir hier auch genannt haben, was du nachher auf dem Platz siehst, das sind eigentlich nur die Schatten dessen, was Dungeons & Dragons ausmacht. Das hast du jetzt schon ein paar Mal so zitiert, das Theater of Mind, das, was in eurem Kopf passiert. das ist Dungeons & Dragons. Und das ist das wirklich Schönes, Wunderbares. Und wir freuen uns und hoffen, dass wir mit diesen Worten, die wir hier zusammengetragen haben, euch dazu bringen können, diese Freude zu empfinden. Und Jonas möchte noch was sagen.
Ja, eigentlich nur das. Leute, wenn ihr das hört vor dem Workshop, wir freuen uns auf euch. Das wird großartig. Macht euch keine Sorgen. Das Abenteuer habe ich vorbereitet. Die Charaktere kommen halt auch umher. Alles ist da. Ihr müsst einfach nur ankommen und Spaß haben und einander so ein bisschen vertrauen, dass man eventuell auch in einer Situation, wo man vielleicht ein Fragezeichen hat, gemeinschaftlich als Gruppe das Ausrufezeichen findet. Und das ist das, was wir mit euch vorhaben.
Und damit haben wir die Folge 0 fertiggestellt. Dieses Mal ohne Achievement der Woche und ohne Song der Woche, aber dafür mit den Basics. Ja, ich fand's gut.
Stellen wir es online. Gut, dass wir uns dafür spontan entschieden haben, das heute zu machen. Und schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch dieses Gebrabbel hier anzuhören. Ich hoffe, es hat so ein paar Fragen gelöst. Es hat die Schwelle niedrig gesetzt, wie du jetzt an dieser Stelle sagen würdest. Und ich sage, wir sehen uns alle in ein paar Tagen. Leute, ich freue mich drauf. Bis dann.
Bis dann.